hier. Matthias, ein recht langer Psalm, 40 Verse. Deshalb wollte ich ihn nicht selber durchlesen. Also lieben Dank. Ich fange an mit einer Geschichte, die natürlich nicht wahr ist. Ein Autofahrer wird von einem Polizisten angehalten und der sagt ihm, ja, sie fuhren 110 und es ist 80 hier erlaubt. Und der Fahrer sagt, Herr Wachmann, das kann nicht sein. Ich habe meinen, wie sagt man, Tempomat auf die ganze Zeit auf 80 gehabt. Vielleicht ist irgendetwas mit Ihrem Messgerät nicht richtig und es muss überprüft werden. Und die Frau, die neben ihm saß, also neben dem Fahrer, sagt, ach, red doch keinen Quatsch, wir haben kein Tempomat. Der Polizist schreibt weiter, er sagt, sei doch still, meine Güte. Ja, sagt sie, eigentlich müsstest du dankbar sein, weil du hattest ja den Radarwarner und deshalb hast du ein bisschen wenigstens gebremst. Und der Polizist fängt an, einen zweiten Strafzettel zu schreiben wegen einem illegalen Radarwarngerät. Der Mann sagt seiner Frau, sei doch endlich still. Ja. Der Polizist sagt, ich sehe, dass Sie Ihren Gürtel nicht anhaben. Ihr Gurt, Safety, whatever. Er sagt, ja, als ich meinen Führerschein holen sollte, der war in der Hintertasche und da musste ich abschnallen, sagt sie, ach, lüg ihn doch nicht an, du hast ja dein Gurt nie an. Ja, der Polizist schreibt einen weiteren Strafzettel, er schaut sie ganz böse an und sagt, halte endlich die Klappe. Der Polizist fragt die Frau, redet Ihr Mann eigentlich immer so mit Ihnen? Sagt sie, nein, nur wenn er betrunken ist. Ja. Naja, Gerechtigkeit, um das geht's heute. Fragezeichen, weil wenn wir die Welt anschauen, dann wird es sehr schnell offensichtlich, dass es oft nicht gerecht zugeht. Wir müssen nur an den Krieg in der Ukraine denken. In dieser Welt, und da gehen wir zur nächsten Folie bitte, ich habe schon 7-Jährige beerdigen müssen wegen Krebs, der Krieg in der Ukraine. In der Welt gibt es viel Ungerechtigkeit. Die nächste Folie bitte. 5,1 Milliarden Menschen ist juristischer Zugang verwehrt. Also sie können sich leisten oder ist einfach nicht, ihnen wird das Recht einfach entsagt oder die Justiz ist korruptiert. Auf jeden Fall, sie haben kein Recht. 253 Millionen Menschen leiden unter extrem ungerechten Situationen. In 141 Ländern wird von Folter berichtet. Hier ein paar Folien, nur wie es zugeht in der Welt. Das erste, wo Menschenrechte missachtet werden. Und das wäre die nächste Folie. Also diese Länder, die schlimmsten Länder, die kommen immer wieder vor, übrigens in diesen Landkarten. Das zweite ist, wo in der Welt werden Leute noch versklavt. Wieder ganz schlimme Länder. Sklaverei, möchte man meinen, gibt es nicht mehr, aber es gibt es überall auf der Welt und sogar hier werden Leute versklavt. In Nordamerika und Europa werden verschleppte Mädchen und Frauen als Zwangsprostituierte versklavt. Und Christen geht es ja auch nicht so. Gut, gehen wir zur nächsten. Wo auf der Welt werden Christen wegen ihrem Glauben verfolgt? Mehr als 380 Millionen Christen leiden unter starker Verfolgung. Wieder die gleichen Länder fast. an erster Stelle fast immer Nordkorea. 4.476 Christen wurden 2024 für den Glauben ermordet. Das ist eine deprimierende Situation, wenn man sich das anschaut. Es gibt natürlich viele Menschen, denen es gut geht, uns auch, zum Großteil, aber es ist nicht überall so. Also geht es um Gerechtigkeit. Schauen wir mal wieder Psalm 37 an. Psalm 37 ist ein Weisheitspsalm, also kein Lobpsalm, kein Lament. Es ist ein Weisheitspsalm, es ist den Sprüchen ähnlich. Es ist ein Lied oder ein Gedicht, das gesungen werden kann, in dem Weisheit, Sprüche oder Sprichworte vorkommen. Fast jede zweite Zeile ist ein Sprichwort, das ganze Ding ist ein Sprichwort, aber sehr viel verschiedene Sprichwörter. Und wir müssen wissen, was ein Sprichwort eigentlich ist. Ein Sprichwort, das habe ich hier, also genau, ein Sprichwort ist eine kurze, weise Aussage, welche die normale menschliche Erfahrung zusammenfasst und widerspiegelt. Also treffen Sprüche im Normalfall zu, aber eben nicht immer. Es ist eine vereinfachte Darstellung der Realität, wie es wirklich vor sich geht. Also sollte man kein Sprichwort als ein ewiges Versprechen interpretieren oder meinen, dass es immer so ist. Das wäre dann, tja, falsch. Ich glaube, die meisten Fehler, die wir machen oder die Menschen machen, die Bibel missverstehen und sie falsch anbringen, ist, dass sie nicht wissen, was für eine Literatur sie eigentlich am Lesen sind. Und hier geht es um Sprichwörter. Ich habe hier eines aus Sprüche 22, das wurde mir als Pastor immer wieder von Eltern zitiert, deren Kindern drogensüchtig wurden oder deren Kinder von Gott abgefallen sind. Und dann sagen sie, du Pastor, ich habe doch unsere Kinder, haben wir im Herrn erzogen. Und hier steht, wenn sie alt werden, dann werden sie genau in der gleichen Weise weiterleben. Es ist eben ein Spruch. Man kann die besten Eltern sein und die Kinder können immer noch schlecht sein, Kriminelle werden, drogensüchtig. Ich habe auch ein deutsches Beispiel gegeben, wer rastet, der rostet. Das heißt, wenn ich meinen Körper nicht bewege, keine Aktivitäten habe, dann wird mein Körper einrosten. Das ist eine gute Aussage, weil sie im Allgemeinen wahr ist. Aber es gibt auch Ausnahmesituationen. Wenn zum Beispiel ein Athlet krank wird, dann soll er nicht weiter trainieren, also wenn er wirklich krank ist. Oder wenn der Körper so ausgelaugt ist, dann sollte man nicht ihn weiter stressen. Also wer rastet, der rostet. Gute Aussage, aber nicht immer wahr. Das ist ein Sprichwort. Ist das klar? Ich möchte, dass jeder das ganz klar versteht, dass Sprichwörter keine Versprechen sind. Ja? Okay. Psalm 37 ist auch ein alphabetisches Akrostikon. Sagt man das so? Akrostikon. Könnt ihr das überhaupt lesen? Bisschen klein. Geht? Also jede Zeile oder jeder Vers fängt mit dem Alphabet, dem hebräischen Alphabet von Alpha bis Omega, geht das durch und jeder Vers fängt mit dem nächsten Alphabet, also hebräischen Alphabet, an. Ist das auch klar? Habe ich das richtig erklärt? Okay. Es gibt relativ wenig von diesen in den Psalmen und sonst auch in der Bibel. Ich denke mir, wenn jemand jetzt immer dieses Akrostikon machen will, und dann auch noch, weil hebräische Poesie ist ja nicht gereimt, sondern sie besteht, wie ich es letztes Mal gesagt habe, aus Couplets. Gehen wir mal zur nächsten. Parallelismus. Parallelism. I can't even say it in English. Und es gibt verschiedene Arten. Und das ist jetzt die Poesie, wie sie im Hebräischen und wie wir sie im Alten Testament finden, wie sie geschrieben ist. Also kein Reimen, sondern die erste Zeile drückt irgendwie, ist irgendwie in der zweiten Zeile entweder wiederholt oder genau das Gegenteil gesagt oder weitergeführt. Der Gedanke wird weitergeführt. Und da denke ich mir, erstens muss der Poet das können und dann jede Zeile mit dem nächsten alphabetischen Buchstaben anfangen. Muss gar nicht so einfach gewesen sein. Also, in diesem Psalm benutzt der Poet, der Dichter, dieses mittlere, dieses antithetische Parallelismus. Weil er vergleicht den Gerechten mit den Gottlosen. Und bei Gerechten, wen meint er da? Wer ist der Gerechte? Könnt ihr mir da aushelfen? Wer ist der Gerechte hier in diesem Psalm? Der an Gott glaubt und? Irgendwelche andere Ideen? Der sich an sein Wort hält, genau. Und auf der anderen Seite, der Gottlose ist wer? Bitte? Der Gott ablehnt? Der an sich selbst glaubt, ja. Noch was? Was anderes? Der Gottlose lebt für sich? Genau. Okay. Schauen wir mal den Inhalt des Psalms an. Und den habe ich jetzt zusammengefasst, weil ansonsten sind wir bis morgen hier. Was nicht schön wäre, das wäre die nächste Folie, bitte. Also, hier wird der Gottlose mit dem Gerechten verglichen und ihr seht, auf der einen Seite, der Gottlose lebt ein kurzes Leben, der Gottlose wird aus dem Land geschmissen, er wird vernichtet, seine Kinder werden vernichtet, Gott ist gegen ihn, er bricht ihn die Arme. Auf der anderen Seite ist der Gerechte und Gott gibt dem Gerechten das Land und er gibt ihm zu essen und er hat alles, was er braucht. Also, da ist dieser Gegensatz. Auf der einen Seite, die Gottlosen sind von Gott verflucht. Auf der anderen Seite, die Gerechten werden von Gott gesegnet. Woher kommt dieses Gedankengut? Es kommt eigentlich aus dem Gesetz Mose, weil dort ist geschrieben, besonders im 5. Mose, also Deuteronomium, im 5. Mose, im 28. Kapitel, wird verglichen, was Gott mit der Nation tun wird, falls sie das Gesetz befolgen, werden sie gesegnet, werden das Land haben, fruchtbar sein und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, was ihnen geschehen wird, wenn sie das Gesetz nicht befolgen, sie werden aus dem Land geworfen, sie werden krank, Gott wird sie nicht segnen, er wird sie verfluchen. Hier ist das Gedankengut. Und das Problem mit diesem Gedankengut ist, dass man dann sagen kann oder folgen kann, dass wenn etwas Schlechtes passiert, dann bestraft dich Gott für etwas, was du getan hast. Er bestraft dich, weil du irgendwas Böses getan hast und deshalb geht es dir jetzt schlecht oder etwas Schlechtes passiert mit dir oder vielleicht mit deinen Kindern. Gott bestraft dich. Und dieses Gedankengut finden wir im Alten Testament wie im Neuen. Jesus hat sich damit auseinandersetzen müssen. Könnt ihr euch erinnern? Ich glaube, das habe ich in der nächsten Folie, oder? Ja, genau. Also, dieser Mann, der da am Straßenrand sitzt, blind von Geburt auf und bettelt. Und die Jünger haben genau diese Schlussfolgerung gemacht. Gott verflucht die Leute, die schlecht sind. Und deshalb sagen sie, warum wurde dieser Mann blind geboren? Hat er gesündigt oder hat er die Folgen der Sünden seiner Eltern ausbaden müssen? Und Jesus sagt, weder noch. diese Schlussfolgerung ist einfach falsch. Also wenn dir etwas Schlechtes passiert in deinem Leben, heißt das nicht unbedingt, dass Gott dich jetzt straft oder dass du irgendwas falsch gemacht hast. Der Jesus gab das Beispiel von dem Turm von Siloah, der umgefallen ist und 18 Leute getötet hat. Und er sagt, diese Leute waren nicht irgendwie schlimmer wie sonst die Einwohner in Jerusalem. Also mach diesen, diese Schlussfolgerung nicht. Das heißt auch nicht, wenn es dir gut geht, dass du unbedingt alles richtig machst. Schlechtes passiert sehr guten Menschen. Leute, die nichts getan haben, die unschuldig sind. Kinder. Schlechtes widerfährt den besten Leuten. Warum wurde das Buch Hiob geschrieben? Warum? Wer kann mir antworten? Also, warum wurde das Buch Hiob geschrieben? Keiner? Das Buch Hiob wurde geschrieben, um die Frage zu beantworten, warum sehr gute Menschen leiden. Warum sehr guten Menschen ganz Schlechtes widerfährt. Was war die Antwort übrigens in dem Buch Hiob? Warum passieren ganz schlechte Dinge zu guten Leuten? Warum schreitet Gott nicht ein? Weil seine Freunde haben mir gesagt, du musst irgendwas falsch gemacht haben, ansonsten können diese schlechten Dinge nicht passieren. Und er hat gesagt, nein, ich habe nichts falsch gemacht. Das Buch Hiob wurde geschrieben, um zu sagen, dass dem nicht der Fall ist. Dass nicht nur schlechte Leute leiden. Und die Antwort übrigens ist, da ist keine Antwort. Hiob sagt, also in dem Buch Hiob sagt der Autor, wir können Gottes Denken nicht nachvollziehen. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wir sehen unsere Realität sehr, sehr einseitig und Gott sieht alles. Also die Antwort ist nicht da, nicht im Hiob. Gutes passiert auch sehr schlechten Menschen. Genau. Kohelet. Wie heißt das Buch noch? Kohelet, Ekklesiastes. Bitte? Prediger, genau. Also diese Verse zum Beispiel. In meinem flüchtigen Leben habe ich beides gesehen. Ein gerechter Mensch stirbt trotz seiner Gerechtigkeit jung und ein gottloser Mensch lebt ein langes Leben trotz seiner bösen Taten. Es geschieht viel Sinnloses auf Erden. Es gibt Gerechte, denen es geht, als ob sie wie Gottlose gehandelt hätten. Und es gibt Gottlose, denen es geht, als ob sie wie Gerechte gehandelt hätten. Ich dachte mir, auch dies ist unsinnig. Manchmal werden sehr, sehr schlechte Leute sehr, sehr reich. Ihnen scheint es gut zu gehen. Sie leben ein langes Leben. Ich habe ein Beispiel gegeben, der Mann ist 6,7 Milliarden US-Dollar schwer. Lebt in Pakistan, lebt auf freiem Fuß, einer der reichsten Kriminellen überhaupt. Ein Mann, der Mord und Totschlag und Terroranschläge und was weiß ich alles. Ganz ein böser Mann, aber er ist ungefähr in meinem Alter und lebt, wie gesagt, auf freiem Fuß. Und übrigens, hier ist meine Liste von denen, die einen natürlichen Tod gestorben sind. Unter anderem, Idi Amin, die Kims da in Nordkorea und verschiedene andere. Aber man glaubt es fast nicht, das sind die Ausnahmen. Weil hier in der nächsten sind Diktatoren, die keinen natürlichen Todes gestorben sind. Und vielleicht kennt ihr manche von diesen auch. Also nochmal zurück zu unserem Text. Und wir gehen zur nächsten Folie, danke. Also wir sind zurück bei diesem Vergleich zwischen dem gottlosen und gerechten Menschen. Und dies ist der Normalzustand, aber nicht eine Garantie. Noch ein Versprechen, das immer wahr ist. Immerhin, wenn der Psalmist recht hat, dann ist es besser, ein Gerechter zu sein, als ein Gottloser. Weil auf alle Fälle Gott ist auf unserer Seite, wenn wir gerecht sind. Und dann schreibt der Psalmist, wie soll der Gerechte denn leben? Und hier ist auch eine Zusammenfassung. Aber es sind 4, 5 Hauptthemen. Das erste ist, reg dich nicht auf. Werde nicht zornig. Wenn du siehst, dass es ungerecht zugeht, wenn du siehst, dass ein schlechter Mensch anscheinend gesegnet ist, ein langes Leben lebt, dass es ihm gut geht, obwohl er gewalttätig ist, reg dich nicht auf, werde nicht zornig. Ist das leicht? Ich weiß nicht. Wenn du wie ich bist, dann regt dich das auf. Ganz gleich, was für eine Art von Unrecht es ist. Also, I get ticked off. Der reiche Kriminelle kann sich die besten Anwälte leisten und wird manchmal freigesprochen, obwohl er offensichtlich schuldig ist. Doesn't that tick you off? Macht dich das nicht zornig? Der skrupellose Betrüger benutzt jeden Trick, um ältere und naive Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen. Der Fernsehevangelist predigt das Wohlstandsevangelium, um sich zu bereichern. Er verspricht Heilung, weiß selber, dass er lügt, um Geld von seine Schafe zu bekommen. Der Vorgesetzte schreibt sich Erfolge zu, die eigentlich ein untergeordneter Mitarbeiter geleistet hat. Ist euch das irgendwann mal vorgekommen? Also mir ist das schon in der Kirche auch passiert. Ganz böse Menschen, die morden, Terroranschläge verüben, Drogen handeln, versklaven, erpressen und ausbeuten, werden reich. Und wo ich mich besonders aufrege, ist, wenn mir selbst Unrecht geschieht oder einem von meinen Kindern. Warum sollen wir nicht zornig werden? Zum einen, es verändert nichts. Und die einzige Person, die wir eigentlich wehtun, ist uns selber. Weil der Zorn zu falschen Reaktionen führen kann. Also wenn ich zornig bin, dann reagiere ich oft viel zu heftig und ich sage oder tue Dinge, die selber unfair sind. Ich überreagiere. Und zweitens, weil wir gar nicht wissen, wie es wirklich in dem Leben ausschaut. Wenn einer reich ist und sich alles leisten kann und man meinen möchte, ach, dem geht's gut. Wenn wir sehen, wie es ihm wirklich geht, in der Wirklichkeit, dann ist vieles Schein und Trug. Persönlich habe ich sehr viele reiche Leute, auch skrupellose Leute, gekannt. Die meisten sind jetzt tot. Aber ich habe die gekannt, die waren superreich, die konnten sich alles leisten, aber sie waren fast nie glücklich oder zufrieden. Und mit Interpersonal Relationships, wie sagt man das auf Deutsch? Also mit zwischenmenschlichen Beziehungen ging es fast immer falsch. Drittens sollen wir nicht zornig werden, weil Gott irgendwann für Gerechtigkeit sorgen wird. Das heißt, das Land, das der Gerechte bekommt und der Gottlose, von dem er getilgt wird, zeigt auf etwas anderes hin. Jesus wollte seinen Jüngern darüber erzählen. Kennt ihr die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann? Ja? Gehen wir zur nächsten Folie, bitte. Ihr müsst das nicht durchlesen, aber die Geschichte ist interessant, weil Jesus wollte seinen Jüngern wissen, dass irgendwann Gott es gerecht macht. Lazarus, der am Verhungern war und vor der Haustür des Innenhofs des reichen Mannes, wie der hieß, wissen wir nicht, lag und bettelte. Und der Mann hat jeden Tag riesen Mahlzeiten gehabt, hat gefeiert und geprotzt und ist ihm nicht in den Sinn gekommen, dem Mann vor seiner Tür etwas von seinem Tisch zu geben. Obwohl wahrscheinlich sehr viel übrig geblieben ist. Und die Ironie ist, dass als sie beide gestorben sind und im Nachleben, wollte der reiche Mann, dass genau dieser Lazarus, den er während seiner Lebzeit ignoriert hat und nicht geholfen hat, dass der ihn jetzt hilft. Was Jesus sagt, unmöglich ist. Wie soll der Gerechte leben? Gehen wir mal zurück zu dem. Man soll nicht wütend werden, sondern Gott vertrauen. Und das ist ein Vertrauen und Glauben sind zwei Dinge, die miteinander verwandt sind. Wenn wir an Gott glauben, dann beinhaltet es auch, dass wir ihm vertrauen. Dass wir wissen, dass er uns liebt, dass er auf unsere Seite ist. Wir sollen Gott vertrauen, weil er uns durch schwierige Zeiten bringt. Er nimmt uns nicht alles Schlechte weg, aber er hilft uns. Ich weiß, dass Gott mich trägt, mich stärkt, ermutigt, mir Hoffnung gibt. Ich weiß, dass mein Leben besser ist, weil ich an ihn glaube und weil er mich führt. Und dann sagt der Psalmist, wir sollen Gutes tun und Böses vermeiden. Wir sollen nach Gottes Willen leben. Und ganz konkret heißt das, demütig zu sein. Egoismus und Stolz in uns abzulehnen. Kein Blödsinn, Unsinn reden. Dummes Zeug reden. Ehrlich sein, friedfertig, freigebig und großzügig. Also mitfühlend und barmherzig. Hier ist eine Zusammenfassung von dieser ganzen Predigt. Gut, auf zwei Seiten, aber dennoch. Die Welt ist nicht gerecht. Menschenrechte werden missachtet. Sklaverei gibt es leider immer noch und Christen werden immer noch verfolgt. Psalm 37 ist ein Weisheitspsalm, also ein gesungenes Gedicht, welches aus Sprichworten besteht. Und ein Sprichwort ist nicht immer zutreffend, denn es beschreibt eine allgemeine Wahrheit. Die Sprüche oder Sprichworte in der Bibel als unumstößliche Realität oder festes Versprechen zu lesen und zu verstehen, wäre falsch. Schlechtes passiert guten Menschen. Gutes passiert schlechten Menschen. Wenn einem Schlechtes widerfährt, bedeutet dies lange nicht, dass man etwas Schlechtes getan hat und von Gott gestraft wird. Gehen wir zur nächsten. Danke. Allgemein gesehen geht es guten Menschen besser wie schlechten. Die Gerechten sollten nicht über das Wohlergehen der schlechten Menschen zornig werden. Der Gerechte soll Gott vertrauen, dass er uns liebt, es gut mit uns meint und dass es letztendlich Gerechtigkeit geben wird. Vertrauen bedeutet zu verstehen, wie der sühnende Kreuzestod Jesu Gottes Liebe ausdrückt und beweist. Der Gerechte soll sich an Gott erfreuen, ihn erleben, ihn spüren. Wenn wir an Gott glauben, dann werden wir unser Leben nach Gottes Willen gestalten, insbesondere indem wir die Ethik der Nächstenliebe ausleben. Und das bringt das zu Ende der Predigt. Halleluja. Ich habe noch eine Folie. Das sind aber Fragen zum Nachdenken und vielleicht zum Beten. Lass mich beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir, dass du uns wirklich segnest, auch wenn das Leben manchmal sehr schwer ist. Wir beten für die vielen, die denen es ganz, ganz schlecht geht auf dieser Welt. Die gefoltert, ermordet, versklavt werden, die nicht genug zu essen haben. Herr, wir beten, dass du unser Herz brichst für das, was dein Herz bricht und dass wir deine Hände und Füße sein können, um Gerechtigkeit in dieser Welt zu fördern. Amen.